ARD Sounds.
Es gibt so wenig Wohnungen, was die Städte dagegen machen.
Protest gegen die AfD in Magdeburg, warum gestern viele Läden geschlossen waren.
Und nach der Sophie die Mofi, was ihr zur Mondfinsternis wissen müsst.
15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Und täglich grüßen eure Murmeltiere in dieser Woche Uli und Magda.
Genau, heute ist Donnerstag, der 27. August.
Und wir reden zuerst mal über eine, ja, man muss sagen, eine Never-Ending-Story in vielen Städten dieses Landes. Es gibt zu wenig Wohnraum. Also falls von euch gerade jemand eine Wohnung sucht, mal gesucht hat, eine bezahlbare, sage ich noch dazu, ja, der wird das kennen. Und der aktuelle Baumonitor, so heißt der Bericht, in dem es um den Wohnraum in Deutschland geht, der legt jetzt frische Zahlen vor.
Genau, und zwar diese 1,4 Millionen Wohnungen fehlen in diesem Land. Das ist eine Hausnummer. Wir gucken uns jetzt gleich mal zwei Beispiele an, wo schon was getan wird, damit diese Zahl irgendwann mal runtergeht und es mehr Wohnungen gibt und wo Raum, der eh schon da ist, umgestaltet wird.
Vorher werfen wir aber noch mal einen Blick in die Bundesländer. Es ist nämlich nicht überall gleich schlimm. Also die mit Abstand meisten Wohnungen, die fehlen bei dir, Uli, in Nordrhein-Westfalen. Da sind es 364.000.
Und hinter NRW liegen Bayern und Baden-Württemberg ganz vorne in diesem Ranking, wo eben am meisten Wohnungen fehlen, beide mit über 200.000. Und was in ganz Deutschland ein Problem ist, vergangenes Jahr sind auch noch deutlich weniger Wohnungen gebaut worden als in den Jahren davor. Und dass es zu wenig Wohnungen gibt, wirkt sich dann auch auf die Wirtschaft aus.
Ja, zu wenig Wohnungen heißt nämlich teilweise dann zu wenig Arbeitskräfte, deswegen zu wenig Wirtschaftswachstum und Geld für den Staat, weil ja viele Arbeitsplätze können je nach Region eben nur besetzt werden, wenn es da auch genügend Wohnraum für die Arbeitskräfte gibt in der Nähe.
Und man muss auch sagen, dass erstmal keine Besserung in Sicht. Laut des Instituts für Wirtschaftsforschung werden dieses Jahr wohl nur noch rund 185.000 neue Wohnungen gebaut. Das reicht vorn und hinten nicht.
Nee.
Aber jetzt muss man fairerweise natürlich auch mal sagen, Wohnungen brauchen auch Platz, auf dem sie gebaut werden können.
Genau, und das ist natürlich vor allem in Großstädten großes Problem. Hier bei mir in Berlin, da ist nicht mehr so viel Spielraum. Immerhin eine schlaue Idee ist hier das Konzept der Nachverdichtung. Zum Beispiel werden Supermärkte und Discounter nicht einfach mehr nur als flache, eingeschossige Bauten mit großen Parkplätzen geplant, sondern gleich mit mehreren Etagen für Wohnungen überbaut. Das macht total Sinn. Aber wir gucken auch mal 80 Kilometer weiter südlich nach Brandenburg. Dort in Lübbenau gab es Mitte der 90er nämlich ein ganz anderes Problem.
Genau, die hatten nämlich ganz viel Platz und viel Leerstand. Es gab da ein Plattenbaugebiet, in dem Arbeiter aus Tagebau und Kraftwerk gelebt haben. Und als die dann zugemacht haben, dann waren mit der Zeit ein Viertel der Wohnungen leer. Und dann hat sich die Stadt Lübbenau Anfang der 2000er zusammen mit einer Wohnungsbaugesellschaft überlegt, wenn wir schon den Platz haben, dann machen wir doch auch was draus.
Genau, und die richtig alten, ollen Plattenbauten, die sind abgerissen worden. Da ist dann viel Grün entstanden. Aber die übrigen Platten, die sind komplett kernsaniert und hübsch gemacht worden mittlerweile. Und die WIS, die städtische Wohnungsbaugesellschaft, die hat das Projekt dort umgesetzt, erzählt Michael Jakobs.
Viel umstrukturieren, neue Grundrisse schaffen, Balkone anbauen, Aufzüge anbauen und vollkommen vielseitige und neuartige Wohnangebote schaffen. Und das bezog sich auch durchaus auf die Wohnumfelder.
So, und was er damit meint, es gibt da eben auch viele Angebote für Kinder oder einen Seniorentreff, eine Sportanlage, also viel drumherum, abgesehen vom reinen Wohnen. Gerade entsteht da zum Beispiel auch noch ein Coworking Space. Mittlerweile ist der Leerstand in Lübbenau bei unter 2%.
Ja, nicht schlecht. Hat also funktioniert mit dem Wohnraum da. Mhm. Und zwar auch so gut, dass sich sogar die Stadt Vetschau ganz in der Nähe da was abgucken will. Die haben nämlich auch viele alte Plattenbauten mit Leerstand und wollen es jetzt nachmachen.
Aber auch in Nordrhein-Westfalen gibt es Projekte. Wir erinnern uns, hier fehlen ja am meisten Wohnungen. Gucken wir mal nach Münster, ins sogenannte York-Quartier. Früher waren das mal Riesenkasernen, wo britische Soldaten stationiert waren. Die Gebäude sind geblieben, aber eben auch komplett saniert worden.
Ja, und da ist Wohnraum für unterschiedliche Menschen und Bedürfnisse entstanden. Und das Gute ist, das Wohnen ist relativ günstig, also keine 8 € pro Quadratmeter. Und an dem Projekt ist auch die Stadt Münster beteiligt. Oberbürgermeister Tillmann Fuchs erklärt, warum das aus seiner Sicht so gut funktioniert dort.
Ich glaube, ein ganz wesentlicher Teil ist, dass wir als Stadt hier die Gelegenheit hatten, dieses Gebiet wirklich zu erschließen, zu kaufen und dann auch weiter zu vermarkten. Und deswegen entsteht hier wirklich ein Stadtteil im Stadtteil.
Ja, und auch in Münster funktioniert das so gut, weil da an alle gedacht wird, rund ums Wohnen. Es gibt nämlich sowas wie eine Sportanlage, es gibt eine Kita und gerade wird auch noch ein Supermarkt gebaut.
Schöne Beispiele sind das und es ist einfach immer gut, wenn es kreative Lösungen gibt und Raum genutzt wird, der ja eh schon da ist. Ne? Mhm. Das passiert hier und da, aber klar, es müsste wirklich noch viel mehr davon geben, damit der Baummonitor uns irgendwann mal Zahlen jenseits der Millionen ausspuckt.
Noch anderthalb Wochen sind es, dann sind Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Die Wahl ist ja jetzt schon Gesprächsthema, nicht nur in dem Bundesland, sondern in ganz Deutschland. Und es liegt vor allem daran, weil die AfD in Umfragen weit vorne liegt. Es gibt eine ganz aktuelle Umfrage im Auftrag der ARD. Und nach dieser Umfrage liegt die AfD aktuell bei 42%. Das würde zwar nicht für eine Alleinregierung reichen und alle anderen Parteien haben, Stand jetzt auch eine Zusammenarbeit ausgeschlossen, aber viele Menschen in Sachsen-Anhalt wollen, dass die AfD regiert.
Andere wiederum, die haben Angst vor einer AfD-Regierung, nämlich vor allem Menschen mit Migrationshintergrund. Und in Magdeburg, der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt, da gab es deshalb jetzt eine ungewöhnliche Art des Protests.
Wir sind hier erstens gegen Rassismus und Faschismus, was auf unserer Plakate steht. Und wir haben zwischen 70, 80 Geschäfte hier in Magdeburg alle zugemacht.
Viele Menschen haben Angst. Ich habe mich vor 2 Wochen mit meiner Mutter unterhalten, die ist seit 34 Jahren hier. Und sie hat zum ersten Mal gesagt, dass sie vielleicht im Dezember dann wegzieht. Sie guckt sich das 3 Monate an und dann ist Abhauen für sie eine Option.
Viele Menschen mit Migrationsgeschichte haben Angst, haben Verunsicherung. Sie denken über die Landtagswahl und was passiert nach der Wahl. Ob sie hier weiterhin in Sicherheit und Würde leben können.
Am Anfang ist es angeklungen, viele Händler mit Migrationshintergrund, die ein Gewerbe in Magdeburg haben, die haben gestern ihre Läden dicht gemacht. Und zwar von 10 bis 15 Uhr. Da waren Kaffeebesitzer bei, Maler, Logistiker, also wirklich alle möglichen Geschäfte.
Und das sollte deutlich machen, was fehlen würde, wenn es diese Läden, die von Migranten geführt werden, eben nicht mehr geben würde. Said ist im Flüchtlingsrat in Magdeburg und er kriegt immer wieder die Sorgen der Menschen mit Migrationsgeschichte mit.
Wir bekommen viele Anfragen von Menschen, die denken, die Stadt und das Bundesland einfach zu verlassen. Aus Angst und Sorge um sich selbst und um ihre Kinder und ihre Familien, die seit Jahren hier leben und hier ein neues Leben aufgebaut haben.
Ihr erinnert euch ja wahrscheinlich noch an den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt vor 1,5 Jahren. Damals hat ein Mann aus Saudi-Arabien mit einem Auto 6 Menschen getötet. Er hatte viele Jahre zuvor Asyl in Deutschland bekommen und hier dann als Arzt gearbeitet. Ja, und dieser Anschlag bringt der AfD jetzt bei der kommenden Wahl Wind unter die Flügel.
Jetzt kann man natürlich sagen, dass auch die AfD nicht sofort alle Migranten aus dem Land werfen kann. Aber im Wahlprogramm steht ganz deutlich drin, dass zum Beispiel das Recht auf Asyl abgeschafft werden soll, dass geflüchtete Menschen nicht hier integriert, sondern möglichst schnell zurückgeschickt werden sollen und auch, dass keine Fachkräfte mehr aus dem Ausland angeworben werden sollen, um hier zu arbeiten.
Davon ist zwar vieles gar nicht in der Zuständigkeit einer Landesregierung, aber die politische Richtung, die wird schon ziemlich deutlich und die macht den Menschen mit Migrationshintergrund in Magdeburg eben offenbar Angst. Vor allem denen, die sich mit ihrer Arbeit hier was aufgebaut haben, in der Gastro oder im Baugewerbe, ist jeder dritte Beschäftigte in Sachsen-Anhalt ein Ausländer. Da würde dann also nicht mehr so viel laufen ohne diese Menschen. Das zeigen die nackten Zahlen.
Die Wahl ist am 6. September, also übernächsten Sonntag. Und wir werden hier im Podcast nächste Woche auch nochmal genauer drauf gucken. Und zwar mit einer Kollegin vom MDR, die sich in Sachsen-Anhalt wirklich gut auskennt und uns und euch erzählen kann, was die Menschen dort bewegt und welche Partei was genau vorhat.
Ja, die AfD, die spaltet nicht nur die Gesellschaft als Ganzes, sondern, und das werden viele von euch wahrscheinlich aus dem eigenen Umfeld kennen, manchmal auch Familien oder Freundschaften. Unsere Kollegen vom ARD-Magazin Panorama, die haben 2 Freunde begleitet, bei denen das genauso ist. Einer wählt nämlich die Linke und der andere die AfD. Beide sind Vollblutfans von Schalke 04. So, und wie das zusammengeht, also einerseits die gemeinsame Leidenschaft und die lange Freundschaft und andererseits diese riesige Diskrepanz in den politischen Überzeugungen.
Ja, ich habe schon angefangen zu gucken, mache ich gleich noch weiter. Ihr könnt auch gucken in der ARD-Mediathek und wir verlinken euch die Reportage in der Folgenbeschreibung.
Unsere Kurznachrichten.
Gestern haben wir darüber gesprochen, dass die Bundesregierung die geplante Zuckersteuer ausweiten will auf alle möglichen Getränke mit Zuckerzusatz und sogar auf Zero-Getränke, wo ja eigentlich gar kein Zucker drin ist. Und jetzt hat der Finanzminister Lars Klingbeil aber klargestellt, diese Abgabe wird auf keinen Fall auf Getränke erhoben, wo statt Zucker zum Beispiel Süßstoff drin ist. Also eben auch nicht auf Zero-Produkte. Die Zuckersteuer soll generell dazu führen, dass weniger zuckerhaltige Getränke getrunken werden und dem Staat gleichzeitig auch zusätzliches Geld einbringen.
Nach heftigen Sturzfluten werden in Nepal und im Nachbarland Tibet hunderte Menschen vermisst, auch Urlauber. Außerdem sind bisher mehr als 150 Tote bestätigt. Die Sturzfluten haben ganze Dörfer mitgerissen und Wasserkraftwerke beschädigt. Als Ursache wird eine Eis- und Gerölllawine vermutet, ausgelöst durch ein Erdbeben. Und die Lawine hat dann wiederum erst einen Fluss blockiert und dadurch hat sich da eine Flutwelle gebildet. Gerade laufen in Nepal und Tibet immer noch die Such- und Rettungsarbeiten.
Der Facebook-Mutterkonzern Meta zahlt umgerechnet knapp 14 Milliarden Euro an mehrere Bundesstaaten in den USA. Insgesamt 29 davon hatten Meta vorgeworfen, besonders Kinder und Jugendliche mit den Online-Plattformen süchtig zu machen und die Firma deshalb verklagt. Mit der Zahlung umgeht Meta eine mögliche Verurteilung. Das Geld soll jetzt gezielt in Programme zur Prävention und Behandlung von psychischen Problemen bei Jugendlichen fließen. Und Meta hat sich außerdem dazu verpflichtet, mehr für den Jugendschutz zu machen, zum Beispiel Zeitlimits und Nachtsperren einzubauen. 2 Wochen ist es jetzt her, dass viele von uns abends draußen standen und Richtung Himmel geguckt haben in die Sonnenfinsternis, im besten Fall mit einer geeigneten Brille. Ich hatte keine, also habe ich das Spektakel auch nicht so richtig verfolgt. Aber ich kriege jetzt eine zweite Chance, wenn auch nur beim kleinen Bruder der Sonnenfinsternis.
Genau, und zwar morgen früh ist Mondfinsternis. Und das bedeutet, dass Sonne, Erde und Mond genau auf einer Linie liegen. Der Mond wandert in den Schatten, den die Erde gegenüber von der Sonne ins Weltall wirft. Und da der Mond ja nicht selbst leuchtet, sondern nur von der Sonne angestrahlt wird, kriegt er dann im Schatten eben kein Sonnenlicht mehr. Und wir hier auf der Erde sehen ihn dann verdunkelt.
So eine Mondfinsternis, die ist einigermaßen häufig im Gegensatz zu einer Sonnenfinsternis, nämlich so 1 bis 2 Mal im Jahr. Es ist auch gar nicht ungewöhnlich, dass die Mondfinsternis kurz vor oder nach einer Sonnenfinsternis vorkommt. Aber dass man beides vom selben Ort auf der Erde gut beobachten kann, das ist eher selten der Fall.
Wie bei der Sonnenfinsternis braucht es natürlich einen klaren Himmel, damit man es sehen kann. Und ihr müsst nach Westen gucken, sagt Caroline Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg.
Man braucht als allererstes mal einen Standort, an dem man auch wirklich tief runter bis zum Horizont in Richtung Westen gucken kann. Und da gilt im Zweifelsfalle, nimmt man genau den, von dem aus man auch die Sonnenfinsternis sich angeschaut hat.
Das Ganze beginnt morgen früh um 4.30 Uhr und am besten sieht man die Mondfinsternis zwischen 5 und 6 im Osten des Landes. Eher ein bisschen früher als im Westen, weil ja der Mond da früher untergeht.
Übrigens, dieses Problem mit den Brillen, wie ich auch es hatte, dass ich nämlich keine Brille hatte, gibt es nicht. Bei der Mondfinsternis, so wie es bei der Sonnenfinsternis war.
Ferngläser und Teleskope sind da durchaus hilfreich. Also gerade so ein Fernglas, das kann auch helfen, wenn der Mond dann tatsächlich so droht, in der Morgendämmerung zu versinken, dass man den dann tatsächlich auch noch auffinden kann, auch noch ein bisschen später. Brille und dergleichen Schutzmaßnahmen braucht man nicht, dafür ist der Mond nicht hell genug.
Also, ich werde versuchen, nach der Aufzeichnung morgen früh mal in den Himmel zu gucken.
Ja, unbedingt. Und gestern haben wir euch ja hier die Geschichte des Bäckers aus Oberbayern erzählt, der ein halbes Brot nach Augenmaß geschnitten hat, wie es viele tun. Aber es waren bei ihm 10 Gramm zu wenig und ein Kunde hat daraufhin das Eichamt in seinen Laden geschickt. Und jetzt muss der Gute alle halbierten Brote grammgenau abwiegen und diese Meldung hat bei euch viele Gefühle hervorgerufen.
Ja, wir danken euch schon mal sehr für eure Nachrichten. Unter anderem hat uns Roland eine Sprachnachricht geschickt.
Ich komme aus dem Nachbarlandkreis von Pfaffenhofen und ich kann es absolut nicht nachvollziehen. Und ich verstehe auch nicht, wie langweilig ein Leben sein muss, dass man heimkommt und ein halbes Brot wiegt, um zu sehen, ob das stimmt oder nicht. Ganz ehrlich, ich würde als Bäcker diesen Kunden lebenslang Hausverbot geben. Und eigentlich sollten alle Bäcker in ganz Bayern mitziehen, dass der nirgendwo mehr ein Brot bekommt.
Und diese Hörerin hatte den gleichen Gedanken wie Uli und ich.
Das Erste, was ich bei der Brotgeschichte gedacht habe, war, meine Güte, der Bäcker kann auf 10 Gramm genau ein Brot durchschneiden. Wie krass cool ist das denn?
Ja, das ist wirklich eine Leistung. Und Wolfgang aus Hamburg findet, Bürokratieabbau geht anders, wie er ja eigentlich geplant ist. Er hat nämlich geschrieben, solange wir Menschen mit dieser Attitüde des Kunden haben, der sich wegen fehlender 10 Gramm bei einem halben Brot beschwert und Behörden, die daraus dann auch noch eine Pflicht zum Wiegen der halben Brote ableiten, ist unserem Land nicht mehr zu helfen.
Und dann hat uns Lutz noch eine schöne Geschichte gemeldet, wie es auch laufen kann. Er hat nämlich was Ähnliches erlebt. Sein halbes Brot kam ihm zu Hause wirklich klein vor und er hat es auch nachgewogen. Aber statt 500 Gramm standen da nur 343 bei ihm auf der Küchenwaage.
So, das ist natürlich ein bisschen mehr als 10 Gramm Unterschied. Ja. Aber er hat das dann direkt mit dem regionalen Bäcker geklärt und der meinte auch sofort, ups, das nächste Brot geht auf mich. Und dann war die Sache auch erledigt und beide waren glücklich.
Tja, so kann es eigentlich auch laufen, ne? Also, lieben Dank, ihr kleinen Schnitten, für das Feedback und wir hören uns morgen hier wieder.
So hast du mich noch nie genannt. Naja, egal. Tschüssi.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.